Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Und es ist Freitag und es soll ein theologischer Freitag sein. Ganz sanft beginnen wir. Mich interessiert ja dauernd alles und ich unterrichte auch recht viel und schaue auch immer wieder, dass ich auf YouTube irgendwelche Videoclips finde, die man einem Schüler sinnvoll vorspielen kann. Und der hat dann was davon und sieht es besser, als wenn ich das so ganz altmodisch mit der Kreide an der Tafel schreibe. Ich weigere mich total, die Schulcomputer zu verwenden und die Beamer, weil das zeigt, alles hin ist. Also das funktioniert vielleicht oder auch nicht. Eine Tafel und eine Kreide funktioniert immer, wenn man Kreide mit hat. Aber ich habe immer eine Kreide mit, also passt das. Gut, und haben wir gedacht, jetzt einmal auch wieder ein bisschen was auszubauen zum Thema der Weltreligionen und Suche nach dem Begriff Karma. Und sage dann gleich was dazu und gibt das so ein und komme auf Instant Karma, also sofortiges Karma. Und das ist jetzt eine ganz spannende Sache. Schaue ich so, es waren da Videos drinnen, irgendwie einer überholt wirklich wie ein Volldepp zum Beispiel, ja, und reiht sich wieder ein, und also wirklich auch gefährlich, und dort steht schon die Polizei und winkt ihn gleich heraus. Und lauter so Sachen, dass Leute also im Straßenverkehr völlig verblödete Dinge tun, auch wirklich gefährliche Dinge tun, und werden sofort von der Polizei erwischt. Instant Karma, sofortiges Karma. Und jetzt ist natürlich auch so, dass der Theologe da wirklich mit offenem Mund davor sitzt, weil das ein Blödsinn ist. Und zwar gibt es kein Instant Karma. Also Karma ist ein Begriff aus den Religionen Indiens, dort ein ganz, ganz, ganz wesentliches Grundprinzip, und zwar ein universelles Grundprinzip, das sich auf alles bezieht. Also zum Beispiel, du bist ein Mensch und isst Fleisch und bringst dafür Tiere um, dann wirst du im nächsten Leben wahrscheinlich ein Schlachttier werden. Du bist ein ganz, ganz, ganz besonders böser Mensch, dann wirst du, wo du auch Menschen umbringst, dann wirst du im nächsten Leben zum Beispiel zu einer Giftschlange. Wenn du aber eine Giftschlange bist und eine fromme Giftschlange bist und also nichts tötest, sondern nur groß frisst und irgendwelche Beeren dir irgendwie von Streichern runterglaubst, dann bist du im nächsten Leben zum Beispiel ein Schaf oder sowas. Schafe tun nichts, also die sind sehr friedlich, ne? Und so weiter und so fort. Das heißt, im Hinduismus ist das ein universelles Prinzip. Und eines, das sich primär auf die Wiedergeburt bezieht, und was dir im nächsten Leben passiert, hängt damit zusammen, was im vorangegangenen Leben war. Aber das ist völlig ausgeschlossen, dass das die Vergeltung sozusagen sofort passiert. Jetzt ist der Punkt bei der ganzen Geschichte natürlich ein sehr, sehr spannender religionswissenschaftlich, weil hier geht es natürlich um eine ganz große Hoffnung, dass böse Menschen dafür bestraft werden. Da gibt es so, also gerade im Österreichischen, meine Mutter hat das immer gesagt, das wird schon vergolten. Und ich war völlig überfordert, wie ich ganz ein junger Pfarrer war, wenn alte Herrschaften nach dem Gottesdienst zu mir gesagt haben, vergelt's Gott. Also offenkundig habe ich wahrscheinlich durch den Gottesdienst irgendwas Positives gemacht und Gott möge mir das zurückgeben. Das ist eines der Grundprinzipien, zumindest der relativ einfach strukturierten Religionen, ist die der Vergeltung. Also es kommt einem zurück, wenn man irgendjemandem was Schlechtes tut, dann hat man einen Unfall oder wird schwer krank oder was weiß ich was oder hat bla bla bla. Das ist das Vergeltungsprinzip. Das ist schon eine uralte Geschichte, bitte im 18. Jahrhundert bereits, vom Herbert Lord Gerbery. Das war der erste Religionswissenschaftler, ein sehr gebildeter englischer Lord, eben Adeliger, der sich der Beginn der vergleichenden Religionswissenschaften angeschaut hat, was ist da, und der hat festgehalten, zu den Grundprinzipien aller Religionen gehört der Ausgleich, die ausgleichende Gerechtigkeit. Nun, Das mit der Karma-Geschichte ist deswegen so witzig, weil es ein völliger Missbrauch eigentlich des Karma-Begriffs ist. Ja, es geht einfach nur um die Hoffnung, dass ein böser Mensch dafür bezahlen wird. Und diese Vorstellung gibt es natürlich auch bei den Christen im Jenseits sozusagen mit Hölle und so weiter und so fort. Und ich sage es dazu gar nichts. Das Entscheidende bei der ganzen Geschichte ist, dass man ja einfach sagen könnte, und jetzt wird spannend, deswegen ist ein theologischer Freitag, das ist die Vergeltung Gottes. Warum sagt es kein Mensch mehr? Gibt's ein wunderschönes altes evangelisches Kirchenlied, wo dann eine Zeile drinnen lautet, und Gott ist der Rächer allen Bösen. Also wir haben ein tiefes Vertrauen drauf, dass Gott nicht einfach alles wurscht ist, sondern dass der sich schon drum kümmert. Ja, dass es auch eine Strafe gibt. Ja, und ich sag das jetzt einmal, weil ich bin 62 und ich weiß, dass alle Menschen, die sich einfach furchtbar aufführen, ihre Mitmenschen fertig machen und so weiter und so fort, mit denen geht's nicht gut aus. Also ich sag das jetzt einmal und das ist mein christliche Sache zu sagen, Gott kümmert sich darum. Aber anscheinend sagt das überhaupt keiner mehr. Da reden wir dann von einem Karma, das überhaupt nicht verstanden ist, nur in der Ausführung in den Religionen Indiens, Wiedergeburt und so weiter und so fort, überhaupt Sinn macht. Wir sagen nicht mehr, dass Gott etwas tut. Und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wir sind genau dort gelandet, wo sich die ganze Bibel davon absetzen will, nämlich zu dem Gott, dem es eigentlich wurscht ist. Und die ganze Bibel hält eines fest, nein, Gott ist es nicht gleichgültig. Der nimmt Anteil, der tut was, der beschützt die Armen und so weiter und so fort. Und das ist jetzt eigentlich der Kern. Vielleicht haben wir Pfarrer einfach auch vergessen, es mal zu predigen und zu sagen, Gott nimmt Anteil und er nimmt Anteil in der Hilfe und auch in der Strafe. Er beschützt die Armen. Der Geschichte schon was. Das ist ein erster Punkt, der mir heute auffällt und diesen Punkt, Gott nimmt Anteil, gebe ich Ihnen jetzt als erstes einmal mit. Das zweite, was total cool ist, ist, ich habe es jetzt Imagination gedacht. Also, damit Sie jetzt wirklich reich werden, ist es jetzt ganz, ganz einfach. Sie müssen sich ja selber nur als reich vorstellen. Also, wenn jetzt der Podcast vorbei ist, dann gehen Sie irgendwo hin, ruhigen Ort oder so, und stellen sich vor, wie Sie, keine Ahnung, in Ihren Rolls-Royce einsteigen und aus der Garage Ihrer Luxusvilla hinausfahren, beziehungsweise von einem Chauffeur gefahren werden. Und das stellen Sie sich jetzt ganz, ganz, ganz intensiv vor. Und wenn Sie jetzt irgendwie krank sind, dann stellen Sie sich einfach vor, wie sie total gesund sind und locker flockig am Mount Everest aufhupfen schon geradezu. Und wenn Sie eine Segeljacht haben wollen, dann stellen Sie sich einfach vor, wie da Ihre Segeljacht da so dahin segelt und Sie drauf da vor dem Steuerruder und tun halt so. Und dann kriegen Sie das. Warum kriegen Sie das? Und da sind wir jetzt wieder beim Karma. Und da kriege ich jetzt ein bisschen einen Anfall. Aus dem einfachen Grund, weil in den Religionen Indiens, Vulgo Hinduismus, dass Karma ein universelles Prinzip ist, sich eben auch auf Tiere bezieht zum Beispiel, sogar Notfall auf Steine. Und weil wir ja völlig verblödet sind und nicht mehr dazu imstande sind, uns mit irgendwas wirklich zu beschäftigen, gibt es jetzt diese schöne Verdrehung vom universellen Prinzip zum das Universum sorgt schon dafür. Ich habe schon mal einen Podcast darüber gemacht, dass das Universum primär mal leer ist. Also es ist wirklich verdammt leer, da ist eigentlich nichts. Es ist die große Ausnahme, dass irgendwo ein Sonnensystem herumtut oder irgendwo eine Galaxie herumtut. Auch zwischen den Galaxien ist eigentlich im Großen und Ganzen genau gar nichts. Und das Universum kümmert sich um gar nichts. Das ist jetzt diese Verdrehung von etwas ist ein philosophisches, universelles Prinzip zu das Universum, nicht? Und sowas tut weh. Also ich sage das jetzt einmal ganz ehrlich, es tut weh. Und jetzt gibt's aber bei diesen Imaginationsgeschichten, also das Internet ist davon voll anscheinend, eine Geschichte, die irgendwie gerade von vielleicht auch relativ frustrierten Damen massivst betrieben wird. Also man muss nur positiv denken und sich das vorstellen und dann kommt die Energie des Universums daher und gibt da also den Rolls-Royce und die Villa und die Segeljacht und so weiter und so fort, dass nicht alles kompletter Blödsinn ist, weil natürlich in der Gegenrichtung, und das ist ja das Furchtbare dabei, es dann heißt, wenn einer arm ist und krank ist, dann ist er ja selber schuld, weil er nicht auf die Energien des Universums und bla bla, und das ist zum Kotzen. Ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, so geht es nicht. Die Armen sind da, damit man ihnen wirklich hilft, sagt Jesus. Okay, die sind nicht dazu da, dass du ihnen sagst, ja, du musst dir das ja nur vorstellen, dass du ein Geld hast. Dann hast du es, nicht? Das ist zum Kotzen, explodiert aber gerade im Internet. Und jetzt ist natürlich die letzte Frage, was hat das eigentlich mit dem Beten zu tun? Also ich habe ja schon gesagt, sie ziehen sich so an einem ruhigen Ort zurück, sind ein Christ. Und was tun sie jetzt? Also sie beten. Nehmen wir jetzt an, sie beten um Reichtum. Warum nicht? Also ist ja völlig okay. Und sie beschäftigen sich dann mit Gott. Ne, und reden mit Gott und sagen, ich hätte gern ein Rolls-Royce. Also ich nicht, ich wüsste nicht, was ich mit der Kraxen tun soll. Die wäre mir viel zu groß. Aber ist ja wurscht, ne? Sie haben halt gern ein Rolls-Royce, also beten Sie jetzt darum. Und jetzt ist eben das Entscheidende, was ein Gebet unterscheidet von diesem Imaginationsschwachsinn. Wenn Sie sich jetzt da wirklich einlassen, passiert nämlich was total Witziges. Im Gebet werden wir schlicht und ergreifend, gehen uns die Augen auf für das, was wir haben. Okay? Diese ganzen Imaginationsgeschichten sind absolut katastrophal für die Seele aus dem einfachen Grund, weil sie sich nicht damit beschäftigen, was man hat und wie es einem eh schon geht. Und also jetzt haben wir uns ehrlich im deutschen Sprachraum, uns ist es noch nie so gut gegangen, wir sind die reichsten Menschen auf der Welt etc. etc. Das wissen sie eh. Und wenn du dich jetzt wirklich da mit Gott hinsetzt und redst, passiert ganz was Witziges, es gehen dir einfach die Augen auf und du erkennst, was du hast. Das ist erster Punkt. Das heißt, der Rolls-Royce wird schon ein bisschen weniger wichtig. Jetzt betest du und dann erkennst du vielleicht im Gebet drinnen, warum er überhaupt betet. Also Vater unser, das ja auch sehr, sehr praktisch ist. Mein tägliches Brot gib uns heute, also dass wir genug haben, um gut über diesen Tag zu kommen. Das ist dieser eine sehr, sehr praktische Satz. Und dann erkennst du ja ganz viele andere Dinge. Du erkennst dann, dass es um Vergebung geht, dass dir vergeben wird, dass du die Fähigkeit hast, jemand anderen zu vergeben. Und jetzt wird schon ganz viel. Ne? Und wenn du dich da jetzt hineinfühlst, dann betest du. Aber du betest ja völlig anders. Du betest nicht um den Rolls-Royce, sondern du betest zum Beispiel, dass Gott dich behüten und beschützen möge. Und am Schluss, wenn du dich wirklich da einhaust ins Gebet, kommt ja ganz was Spannendes raus, dass man am Schluss sagt, okay, lieber Gott, ich vertraue dir. Dein heiliger und guter Wille erfülle sich an mir. Und schau, dann lässt du zum Beispiel in dem Moment, hast du eine irrsinnige Befreiung schon erlebt, weil du nicht mehr um einen Rolls-Royce kämpfen musst, weil dein Leben nicht mehr ausgerichtet ist darauf, eine Villa oder eine Segeljacht zu haben, sondern weil du plötzlich erkennst, dass du ja geführt bist. Das Gebet ist etwas Wunderbares, weil es einem plötzlich klar macht, ich bin nicht allein. Und es beginnt immer mit was Einfachem, von mir aus an Rolls-Royce. Und es wird dann echt. In dem Moment, wo man sich wirklich betend an Gott wendet, erkennt man das Allerwichtigste. Ich bin nicht allein, ich bin begleitet. Ich darf in Ruhe leben. Ich darf so leben, dass es mir gut tut. Und ich kann diese ganzen induzierten Wünsche von Werbung, Medien und sonstigen Chaos einfach lassen. Einfach ausgedrückt, ich brauche keinen Rolls-Royce. Ich bin ja schon glücklich. Einen gesegneten Abend uns allen.